Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der Gemeinde Jesu Christi. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Herzlich willkommen hier im Gottesdienstraum, herzlich willkommen im Internet. Liebe Grüße nach Florida, nach Starnberg und überall in der Welt. Wir haben zunehmend Zugriffe, da freuen wir uns drüber. Wenn du eine Frage hast im Internet, wenn du eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail mit deinem Namen, die beantworten wir gerne. Und ansonsten bitte nicht anonym, darauf antworten wir nicht. Ja, Sven, du startest hinein. Wie offenbart sich Gott, ist heute das Thema. Wie offenbart sich Gott? Brauchen wir das, wie offenbart sich Gott so, dass uns der Herr Jesus persönlich erscheint? Dass der Herr Jesus in der Nacht an deinem Bett steht und dich wachrüttelt und sagt, du, Clara, heute habe ich folgendes Wort vom Vater für dich. Wie offenbart sich Gott? Wie nimmst du Gott wahr? Die Schrift sagt uns, kein Mensch hat Gott je gesehen. Ja, wie können wir dann Gott wahrnehmen, wenn kein Mensch ihn je gesehen hat? Ja, aus dem Grunde ist der Glaube nötig. Magst du dich ein bisschen da rübersetzen, dann würde ich dich sehen, dann bist du nicht immer hinter der Säule verborgen, Wirna. Da neben, rechts vom, ja genau, ein bisschen weiter rechts, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, jetzt wird es besser. Jetzt sehe ich euch. Wenn ihr immer hinter der Säule seid, das ist doch nichts. Ja, wie offenbart sich Gott dir und mir? Wie können wir etwas von Gott vernehmen? Was ist der Wille Gottes? Bin ich richtig? Bin ich eigentlich noch unterwegs auf dem Weg zur Wahrheit und zum Leben? Oder bin ich schon abgewichen? Ist das, was ich möchte, ist das mein eigener Wille, meine eigene Perspektive, meine eigene Vision? Wie kann ich erkennen, ob das von Gott ist? Oder ist es der Teufel? Oder bin es ich? Wie kann ich das erkennen? Was gibt mir da Sicherheit, dass Gott jetzt redet und nicht mein eigenes Ego, meine Begierden, die Triebe meines verlorenen, verdorbenen Wesens, dass der Geist Gottes in mir redet. Also, das alles wollen wir erfahren heute. Wir teilen das wie folgt ein. Jetzt zunächst einmal kurze Einleitung. Wir wissen, dass kein Mensch Gott je gesehen hat. Wenn sich also Gott den Menschen nicht offenbart, dann kann der Mensch auch nichts wissen von ihm. Aber eines kann jeder Mensch wissen, indem er es durch seine Vernunft erfasst und durch seinen Verstand begreift, dass nämlich die Schöpfung einen Schöpfer haben muss. Aber jetzt kommt was ganz Erstaunliches. Der Paulus sagt zwar im Schreiben an die Römer, dass jeder an der Schöpfung erkennen kann, dass es einen Schöpfer gibt. Und sein Gewissen bezeugt es ihm auch. Gott hat den Menschen ein Gewissen mitgegeben. Auch wenn der Mensch nicht an Gott glaubt, so bezeugt ihm sein Gewissen, das war jetzt nicht richtig, was du da gemacht hast. So bezeugt uns das Gewissen von Gott, richtig oder falsch. Und wenn wir aufs Gewissen hören, dann haben wir so einigermaßen ein Steuerungsinstrument. Wir können allerdings, sagt die Schrift, das Gewissen brandmarken. Brandmarken, das heißt, Du machst dein Gewissen immun und es hat eigentlich nicht mehr die Wirkung, die es haben sollte. Also, kann jeder Mensch an der Schöpfung erkennen, dass es einen Schöpfer gibt? Was würdest du sagen, wenn ich dich das fragen würde? Kann jeder Mensch an der Schöpfung erkennen, es gibt einen Schöpfer? Das ist eine sehr gute Frage und wichtige Frage. Wir finden die Antwort in der Schrift. Klar. Der natürliche Mensch möchte Gott nicht nur durch die Schöpfung erkennen, sondern vielmehr auch ihn selbst wahrnehmen können. Ja, also wenn der Herr Jesus mir so erscheinen würde wie dem Apostel Paulus, dem ist er ja mehrmals erschienen, warum soll der Herr Jesus mir nicht erscheinen? wenn er doch dem Paulus erschienen ist? Und auch dem Johannes, Apostel Johannes auf Patmos, warum soll er denn mir nicht erscheinen? Deshalb, weil der natürliche Mensch immer wieder was sehen und hören möchte. Ich rede jetzt nicht vom Hören des Wortes Gottes, gell? Das hören wir ja auch. Aber er möchte mit seinen Sinnen, mit seinen fünf Sinnen Gott wahrnehmen. Sei es, dass Gott ihm einen Engel sendet, so wie dem Petrus im Gefängnis, bevor er hingerichtet worden wäre den nächsten Tag. Wir möchten Engel sehen, wir möchten Jesus sehen. Einer von den Toten soll auferstehen, sagt der Reiche zum Vater Abraham, schauen wir uns zum Schluss noch an. Ja, wenn einer von den Toten auferstehen würde und mir sagen würde, du, ich war drüben, ja, ich habe folgende Botschaft für dich, dann würden die Menschen glauben. Wirklich? Wirklich? Deshalb hat der Teufel leichtes Spiel, indem er den natürlichen Menschen genau das bietet. Wir kennen alle die Geschichte der Hexe von Engedi, wo der Saul hingeht, sie war eine Totenbeschwörerin. Und er sagt, ruf mir den Propheten. Wer war der Prophet damals? Fällt mir gleich ein. Ruf mir den Propheten herauf. Und sie war gewöhnt, mit solchen dämonischen Dingen umzugehen. Weil eines ist klar, das sind immer dämonische Geister, die da dahinter stehen. Ja, diese Totenbefragungen und mit Totenrädern und wenn du plötzlich eine Stimme hörst, das sind alles dämonische Einwirkungen. Samuel war der Prophet. Und Gott erlaubt, dass diese Hexe von Engedi den Samuel aus dem Hades heraufruft. Und sie schreit, sowas hat sie noch nie erlebt, weil sie war gewöhnt, mit Dämonen umzugehen. Und jetzt steht der Samuel auf und gibt dann, das ist aber die ganz große Ausnahme, und er gibt dann dem Saul die Botschaft von Gott und sagt ihm, was sei es. Also das möchte der natürliche Mensch, der im natürlichen Bereich seines Lebens verharrt. Er möchte was sehen und hören von Gott durch einen Engel, in dem irgendwie übernatürliche Dinge passieren. Dann würde er glauben. Ja. Wie sich Gott zu erkennen gibt und der Mensch in der Lage ist, Gott zu erkennen, wollen wir heute gemeinsam studieren. Geschwister, was da alles unterwegs ist in dieser Welt, insbesondere im Internet, ja, Nahtoderfahrung, und da erzählen die Storys, sie waren also im Jenseits und haben folgende Botschaft und so weiter. Lug und Trug, glaube es nicht. Für uns ist die jenseitige Welt verschlossen. Sonst wäre kein Glaube notwendig. Aber der Glaube braucht genau das nicht. Wir leben ja im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wenn ich was sehen würde, könnte ich glauben. Ja, stimmt es wirklich? Was haben die zur Zeit Jesu auf Erden alles gesehen? Haben die geglaubt? Was denkst du? Haben die geglaubt? Ja. Die Reden vom Herrn Jesus sagen uns, wie die geglaubt haben. Für eine Zeit glauben sie und dann fallen sie wieder ab. Und das schauen wir uns auch an. Dieses Thema gliedern wir wie folgt. Der natürliche Mensch, der immer was mit seinen Sinnen wahrnehmen möchte. Ja, jetzt erscheint der Herr Jesus den Moslems und ruft sie in den christlichen Glauben. Ja, der natürliche Mensch, den faszinieren solche mystischen Dinge. Das ist klar, da hat man höchste Aufmerksamkeit, wenn du Mystik zu berichten hast, mystische Dinge. Da gibt es Gänsehaut und da gibt es Aufregung und da sind die Menschen hellwach. Weil der natürliche Mensch möchte immer im Natürlichen wahrnehmen, im Sichtbaren wahrnehmen. Aber wir glauben an das Unsichtbare, weil wir werden gleich sehen, was sichtbar ist, ist vergänglich. Was unsichtbar ist, ist ewig. Also wir halten fest an den ewigen Dingen und die sind unsichtbar. Und da braucht es Glaube dazu. Der natürliche Mensch, dann der geistliche Mensch und schließlich unerschütterlicher Glaube. ganz egal, was passiert. Ich habe gestern mit der Heike gesprochen, welche Probleme wir in unserer Zeit, in unserer Situation wälzen. Du musst dir mal vorstellen, der Paulus, der wird gesteinigt, als tot erachtet und aus der Stadt hinausgeschleift. Er ist auf dem Weg von Jerusalem nach Rom, weil er sich auf den Kaiser berufen hat. Was passiert? Nicht nur er als Gefangener ist übergeben worden an den Hauptmann und seine Soldaten, sondern andere Gefangene. Jetzt erleidet dieses Schiff Schiffbruch. Und es wird kaputt gemacht. Und jetzt sagt der Hauptmann zu den Soldaten, tötet die Gefangenen, weil sie haben es nicht mehr im Griff gehabt, die hätten fliehen können. Jetzt wollten sie die Gefangenen töten, auch den Paulus, in solchen Situationen. Und könnte dann nicht der Paulus sagen, Gott, wo bist du? Hast du mir nicht den Auftrag gegeben? Was haben wir für Probleme, wenn wir den Paulus anschauen? Hätte nicht der Paulus als allererster verzweifeln können, ich bin jetzt nicht mehr im Willen Gottes, weil sonst könnte mir sowas nicht passieren, verstehen wir, Geschwister? Was für Probleme wälzen wir, wenn es nicht ganz genau so funktioniert, wie wir gebetet haben und nicht Gott genau so beantwortet, wie wir gebetet haben? Ja, vielleicht arbeitet Gott ganz intensiv momentan an deiner Persönlichkeit. Was ist Gottes Projekt mit dir und mit mir? Was ist Gottes Projekt während dieser 135 Jahre, wo ich da auf Erden wandle? Was ist sein Projekt mit mir und was ist sein Projekt mit dir? Weißt du, was sein Projekt ist? Hauptsächlich sein Projekt ist, dass du dem Wesen des Erstgeborenen immer ähnlicher wirst. Weil jeder von uns kommt auf diese Welt mit dem Wesen des Satans. Und jetzt ist das Entwicklungsprojekt Gottes unser ganzes Leben lang Prio 1, dass unser Wesen verändert wird, unser Charakter verändert wird. Und da braucht es Dinge. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Gott verordnet etwas in dein Leben hinein oder Gott lässt etwas zu, das er dem Teufel erlaubt. Je nachdem. Und wenn du in solchen Situationen bist, dann überlege, haben wir schon mal eine Botschaft gehabt, welche Lektion darf ich jetzt lernen, um möglichst schnell aus dieser Prüfung herauszukommen? Weil wenn du die Lektion nicht lernst, dann bleibst du in der Prüfung drin. Und die Prüfung, die ist nicht linear, die ist dynamisch. Der Druck nimmt zu, bis du deine Lektion lernst oder eben nicht lernst. Also lass uns unsere Lektion lernen. Was habe ich zu lernen in der Situation? Vielleicht musst du Geduld lernen. Vielleicht musst du die Liebe zu den Feinden lernen. Vielleicht lässt Gott in der Arbeit zu, dass du gemobbt wirst bis zum Gehtnimmer. Dass du endlich lernst, diesen Kollegen, der dich mobbt, in der Liebe Gottes zu lieben. Wenn du die Lektion gelernt hast, ist der Druck weg. Wenn deinen Feind hungert, haben wir heute gelesen, gib ihm zu essen. Wenn ihn dürstet, gib ihm zu trinken. Du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen. Wenn du deinen Feind, der dich mobbt, der dir Seitenschläge, Seitenhiebe verpasst, wenn du den mit der Liebe Gottes liebst, irgendwann ist die Kraft, dich zu mobben, zu Ende. Der kann nicht mehr. Liebe ihn. Bete für ihn. Schlag da nicht zurück. Meine ist die Rache, sagt Gott. Und das ist das Projekt. Wenn dir solche Dinge passieren, dann erkenne doch, dass es Gott entweder zulässt, weil er hat ja jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Glaubst denn du, Gott sieht es nicht? Er leidet mit, wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder. Das Haupt leidet, der Herr Jesus leidet mit dir. Iliana, wenn dir das Pferd auf den großen Zeh steigt, hoffentlich nicht, und der Zeh tut weh, dann bist du, der ganze Körper ist elend. Die freut nichts mehr, du hast Schmerzen. Glaubst du, das Haupt leidet nicht mit dir? Es leidet mit dir. Und jedes Glied leidet mit dir. Aber du musst dich mitteilen. Und Gott möchte, dass du die Lektion lernst. Und wenn du die Lektion lernst, dann wird diese Prüfung vorbeigehen. Du bist gestärkt. Was haben der Adnan und ich für Seitenhiebe bekommen? Gerade auch aus Menschen, die in der Gemeinde waren. Aber im Rückblick haben wir erkannt, danke Vater, wir durften wieder was lernen. Wir durften geistlich wachsen an diesen Seitenhieben. Du wächst mit so einer Herausforderung. Große Siege gibt es nach großen Schlachten. Nach kleinen Schlachten gibt es keine großen Siege, da gibt es nur kleine Siege. Also sei Gott dankbar für Prüfungen, überlege, was du in der Prüfung lernen darfst, lerne es und geh raus aus der Prüfung. Nächster Schritt. Jetzt hast du geistliche Muskeln aufgebaut. Ja. Also, unerschütterlicher Glaube. Alles, was der natürliche Mensch in seinem Umfeld wahrnimmt, nimmt er durch seine fünf Sinne wahr. Micky, was sind die fünf Sinne des Menschen? Diese fünf Sinne sind Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Stimmt's? Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Das ist, was der natürliche Mensch, wie der natürliche Mensch sein Umfeld wahrnimmt. Er sieht etwas, er hört etwas, er riecht etwas, hoffentlich Gutes, er schmeckt etwas und er tastet etwas. Das sind die Sinne, die Gott uns für den natürlichen Menschen gegeben hat. Aber wir werden nachher gleich sehen, welche Sinne hat der geistliche Mensch? Hat denn der geistliche Mensch, der innere, der verborgene Mensch, hat der auch Wahrnehmungsorgane, Sinnesorgane? Nun ist die Frage, wie der natürliche Mensch Gott wahrnehmen kann, um ihm die Ehre zu geben und gehorsam zu sein. Zunächst wollen wir ganz an den Anfang zurückgehen und uns anschauen, wie Adam und Eva Gott wahrnehmen konnten. Ich möchte mit dem Sprung ins Alte Testament, durch den Sprung zum Anfang, möchte ich Folgendes klar machen. Wir dürfen nicht eins zu eins die Dinge, wie sie im Alten Bund passiert sind, wo sie den Geist Gottes nicht gehabt haben, den Geist der Sohnschaft nicht hatten, dürfen wir nicht eins zu eins übertragen auf uns. Ja, Adam hat auch Gott gesehen und gehört. Warum sollen wir Gott nicht sehen und hören? Ja, das war eine andere Heilszeit, das war eine andere Beziehung von Gott zu den Menschen. Im Alten Testament war alles physisch, auf den physischen, natürlichen Menschen ausgerichtet. Dort war der ganze Segen physisch. Volle Ställe, Getreidefelder, die üppig getragen haben. Regen im Frühjahr und im Herbst, das war, was Gott ihnen als Segen gegeben hat. Unser Segen ist geistliche Natur. Unser Schatz ist im Himmel, nicht auf den Getreidefeldern und nicht im Viehstall. Unser Schatz ist im Himmel. Und das ist eine ganz andere Zeit. Und Gott geht heute mit uns anders um wie damals mit den Menschen im Alten Bund, weil die einfach eine andere Voraussetzung gehabt haben. Die standen unter einem anderen Bund wie wir. Wir werden erkennen, also es geht darum, wie haben Adam und Eva Gott wahrgenommen? Ja, die haben es gut, schau mal. Wir werden erkennen, dass sie Gott durch zwei Sinne wahrnahmen, nämlich durch Hören und Sehen. Beispiel hier, 1. Mose 3,8, und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Also sie haben ihn gehört und sie haben sich versteckt, dass Gott sie nicht sehen sollte. Haben sie sich versteckt. Wie naiv, ne? Vor Gott sich zu verstecken. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Da sagte er, ich hörte deine Stimme im Garten. Ja, das wäre doch schön, wenn ich in meinen Garten ausgehe und Gott spricht mit mir. Johannes, guten Morgen. Schön, dass wir uns treffen. Wie geht's dir? Das wäre doch was. Und ich fürchtete mich, sagt Adam, weil ich nackt bin und ich versteckte mich. Somit ist klar, Gott hat sich dem natürlichen Menschen dadurch offenbart, dass er ihn hörte und sah. Das können wir auch im gesamten Alten Testament verfolgen, wenn wir aufmerksam sind, dass sich nämlich Gott immer so offenbarte, dass der natürliche Mensch mit seinen Sinnen in der Lage war, Gott wahrzunehmen. Also durch Sehen, Hören riechen, schmecken und tasten. Gott hat sich durch die Sinne des Menschen mitgeteilt. Wie ist es heute? Wie ist es heute? Der natürliche Mensch, der den Geist Gottes nicht hat oder den Geist Gottes hat und in die Ecke drängt, der würde gern mit seinen Sinnesorganen Gott wahrnehmen. Dann würde er glauben. Wirklich? Wirklich? Das stelle ich ganz groß in Frage. Ich möchte auch gleich biblisch nahe beweisen, dass das ein großer, großer, großer Irrtum ist. Ja, wenn doch Jesus jetzt den Moslems erscheint, dann kommen die zum Glauben. Glaubst du? Glaubst du wirklich? Wenngleich es niemals Gott selbst war, das ist auch wichtig, weil kein Mensch hat Gott je gesehen, haben wir am Anfang festgestellt. Kein Mensch hat Gott je gesehen. Und jetzt plötzlich mit Adam und Eva wandelt Gott im Garten und redet mit ihnen und ist für sie sichtbar. Aber es war niemals Gott. Nie. Das sehen wir in der Schrift von vorne bis hinten. Mose ist doch auf dem Berg, ist doch Gott erschienen. Ja, wenn du wirklich studierst, wirst du feststellen, das war ein Engel Gottes. Die Schrift sagt uns, das war ein Engel Gottes, eindeutig. Das war nicht Gott, weil kein Mensch kann existieren als sündiges Wesen, wenn er in die Gegenwart Gottes kommt. Die Sünde würde sofort vernichtet werden. Der Mensch würde sofort vergehen. Der sündige Mensch kann vor dem heiligen Gott nicht erscheinen, das geht nicht. Also es war nie Gott, es war immer ein Gesandter und wir lesen oft im Alten Testament von dem Engel des Herrn. Und immer wenn es der Engel des Herrn heißt, ist es der Sohn Gottes, der in Menschengestalt erschienen ist. Der Engel des Herrn. Es gibt auch Engelserscheinungen, die in Menschengestalt erschienen sind. Ja, den Petrus im Gefängnis, ja, haut ihn in die Seite, in die Flanke, sagt, steh auf, schnell, steh auf. Ja, das war ein Engel. Engel können Menschengestalt annehmen. Wenngleich es niemals Gott selbst war, sondern immer sein Gesandter. Entweder ein Engel oder der Sohn Gottes in Menschengestalt. Niemals Gott selbst. Josua 3,10 und Josua sagte weiter, Josua, ich habe jetzt nur einen Vers herausgenommen, um zu verstehen, wie hat sich Gott Israel mitgeteilt, damit sie erkennen konnten, ja, wir sind mit Gott unterwegs. Gott ist mitten unter uns. Wie ging das? Schau her. Und Josua sagte weiter, daran sollt ihr erkennen, Israel, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Nicht, weil ihr ihn seht und hört, das geht gar nicht. Und dass er die Kanaaniter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgashiter, Amoriter und Jebusiter ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Also, Gott gibt durch Josua Israel eine Verheißung und er sagt, daran werdet ihr erkennen, dass ich mitten unter euch bin, weil ich all diese Völker vor euch vertreiben werde und ihr das verheißene Land einnehmen werdet. Ah ja, so haben sie Gott wahrgenommen. Durch prophetische Verheißungen und Erfüllungen. Gott hat ihnen auch gesagt, wenn ihr ungehorsam seid und abfallt von Gott, dann werdet ihr dies und dies erleben. Das haben sie auch erlebt. Wussten sie auch, ja. Sie haben falsch gehandelt. Das Volk Israel erkannte also, dass Gott mitten unter ihnen war, indem er die Verheißung, die er Josua gab, nämlich alle Völker im verheißenen Land vor ihnen zu vertreiben, auch erfüllte. Daran haben sie erkannt, ja, Gott ist mit uns, er führt uns. Dazu gibt es noch viele, viele Beispiele, die wir hier nicht alle aufzählen können, aus Zeitgründen. Fakt ist, dass sie Gott im Alten Testament immer mit ihren Sinnen wahrnehmen konnten, indem sie etwas sahen oder hörten. Und das hat der Herr Jesus weitergeführt bei der Verkündigung, wo der Herr Jesus auf Erden war und am Anfang auch durch seine Apostel. Er hat für ihre Sinne, bevor Pfingsten war, bevor der Geist Gottes gekommen ist, bevor das Leben Gottes in den Menschen hineingekommen ist, bevor der Mensch einen lebendigen Glauben entwickeln konnte, hat Gott ihnen durch seinen Sohn etwas gegeben für ihre Sinne. Wunder und Zeichen, Totenauferstehungen, Krankenheilungen und so weiter. Immer was für ihre Sinne. Und das ist natürlich, ja, Jesus hat doch das auch getan. Und seine Apostel haben das doch auch getan. Warum sollen wir das nicht tun? Und da ist der Teufel fleißig am Werk. Ja, diejenigen, die in Verantwortung stehen, die Wahrheit zu verkündigen, zu verführen, damit die wieder ihrerseits die Menschen verführen. Das ist ja fleißig am Werk. Und jetzt ist die Frage, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Wie können wir Gott wahrnehmen als Geistliche? Der Paulus sagt ja, seid ihr da nicht fleischlich? Mit Streit und Eifersucht, Missgunst unter euch ist. Seid ihr da nicht fleischlich? Ihr habt doch den Geist Gottes empfangen. Dann wandelt auch im Geist. Wir haben den Geist Gottes empfangen. Wir haben das Wesen Gottes. Wir sind der Natur Gottes teilhaftig geworden. Und der Geist Gottes in uns, der weiß ganz genau, was in Gott ist. Und er wird es uns mitteilen, wenn wir aufmerksam sind, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir sensibel sind, wenn wir im Gebet sind, wenn wir in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes sind, wird der Geist uns leiten. Ja, wie kann ich jetzt das unterscheiden, ob das der Geist Gottes ist oder der Geist des Teufels? Welches Unterscheidungskriterium haben wir heute? Ja, dann gibt uns Gott doch die Gabe der Geisterunterscheidung. Nein. Nein. Weißt du, wie wir das unterscheiden, wer jetzt, welcher Geist da spricht? Ob der Geist Gottes oder der Geist der Finsternis spricht? Wie kannst du das entscheiden? Indem du das, was der sagt, dieser Geist dir sagt, mit dem Wort Gottes vergleichst. Wenn das mit dem Wort Gottes nicht übereinstimmt, dann weißt du ganz genau, niemals, nie ist es der Geist Gottes, der zu dir spricht. Weil der Geist Gottes wird immer Dinge zu dir sprechen, die du im Wort bestätigt findest. Wenn es nicht im Wort steht, mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann verwirf es. Prüfet alles. Prüfet alles. Wie kannst du prüfen? Anhand der Schrift. Du brauchst nicht die Gabe der Geisterunterscheidung. Du musst nicht sehen, eine schwarze Wolke, da spricht jetzt der Teufel durch seinen Geist. Habe ich auch schon gehört, gell? In Charisma. Da habe ich plötzlich über dem Mann eine schwarze Wolke gesehen. Und dann habe ich befohlen in Jesu Namen, verschwinde! Und dann ist die schwarze Wolke bei der Tür aus. Ja, so ein Schmarrn. Ja, das fasziniert natürlich die Menschen. Da gibt es Gänsehaut im Publikum. Und da kommen die wieder. Weil der Mann, der hat die Geisterunterscheidung. Der kann uns mystische Dinge mitteilen. Aus dem Jenseits. Was wir nicht wahrnehmen können, da müssen wir hin. Heute erkennen wir durch sein Wort die Bibel mit der Hilfe des Heiligen Geistes in uns. Verstehen wir, Geschwister? Wir haben das Vollkommene. Wir haben das vollkommene Wort Gottes. Alles, was Gott uns Menschen mitteilen wollte, hat er aufschreiben lassen. Und nicht nur, dass das inspiriert ist von Gott, dass das sinngemäß Gottes Wille ist. Jedes Wort ist von Gott eingegeben. Verstehen wir? Jedes Wort ist von Gott eingegeben. Die haben nicht eigene Worte gewählt. Ja, das Wort Agape für die göttliche Liebe, die wahrhaftige Liebe, das hat es zu der Zeit, war das überhaupt nicht üblich. Und da haben die Apostel Agape genommen, weil der Geist Gottes ihnen gesagt hat, Agape für Liebe. Wir wissen ja, dass der natürliche Mensch vom Geist Gottes nichts wahrnehmen kann. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Nichts. Dass es ihm sogar eine Torheit ist, was der Geist Gottes den Menschen, die aus Gott geboren und damit geistlich sind, durch das geschriebene Wort oder die Verkündigung dieses Wortes mitteilt. Der natürliche Mensch mit seinen fünf Sinnen kann vom Geist Gottes nichts empfangen. Nichts. Erster Korinther 2,14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wenn du den Geist Gottes nicht in dir hast, kannst du geistliche Dinge nicht beurteilen, weil nur der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Und wenn du den Geist Gottes nicht hast, weißt du nicht, was in Gott ist. Und Gott teilt dir auch nichts mit. Du kannst nichts wahrnehmen. Es ist wie wenn du eine Decke vor den Augen hättest Oder ein Blinder. Und du sagst ihm, wie viele Finger zeige ich dir? Der Blinde weiß es nicht. Er kann es nicht sagen. Und so sind die Menschen, die nicht den Geist Gottes haben, geistlich blind. Sie können es nicht erkennen. Sie können nicht. A, sie wollen nicht. Und B, sie können auch gar nicht. Paulus teilt die Menschen in drei Gruppen ein. Psychikos, das bedeutet von den Sinnen beherrscht, sinnlich, natürlich, das heißt der Mensch von Adam abstammend, der nicht durch die neue Geburt erneuert wurde. Wir wissen, dass Adam durch die Sünde von Gott getrennt wurde. Gott hat ihn vertrieben aus seiner Gegenwart, aus dem Garten Eden. Und jeder, der jetzt ein Nachkomme von Adam ist im natürlichen Bereich, ist ein Sünder und kann Gott nicht wahrnehmen. Gott ist heilig und der Sünder kann Gott nicht wahrnehmen. Gott ist in einem Licht, das unzugänglich ist. Der natürliche Mensch kann Gott nicht wahrnehmen. Also Psychikos, sagt der Paulus, das bedeutet von den Sinnen beherrscht, sinnlich, natürlich, das heißt der Mensch von Adam abstammend, der nicht durch die neue Geburt erneuert wurde. Er hat den Geist Gottes nicht durch die neue Geburt und er weiß nichts von Gott. Pneumatikos, Pneuma ist immer der geistliche Bereich, im Griechischen Pneumatikos, das bedeutet geistlich, das heißt der erneuerte Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und im Geist in Gemeinschaft mit Gott wandelt. Jetzt haben wir den Geist Gottes, der genau weiß, was in Gott ist. Und dieser Geist gibt Zeugnis unserem Geist. A, dass wir Kinder Gottes sind, aber B, was der Wille Gottes ist. Und den finden wir bestätigt im Wort Gottes. Und das ist immer wichtig für dich, für mich. Ist jetzt der Impuls, den ich jetzt empfangen habe, ist der Impuls jetzt von Gott? Ist er von mir selber oder ist er vom Teufel? Ja, da haben wir am Donnerstag intensiv beim geistlichen Austausch darüber gesprochen. Also wenn du noch nicht beim geistlichen Austausch bist, dann komm, da wirst du viele Dinge erfahren. Zweimal im Monat, zweimal eine Stunde. Und da hast du die Zeit nicht? Oh, wie schade. Aber Gott soll immer für dich Zeit haben. Aber du hast keine Zeit. Oh, oh. Wie schade. Zweimal im Monat eine Stunde. Hast du die Zeit nicht? Aber du erwartest, dass Gott immer Zeit hat, wenn du was brauchst. Aber du hast für ihn keine Zeit. Und schließlich Sarkikos, das bedeutet vom Fleisch beherrscht. Fleischlich. Das heißt, der erneuerte Mensch, der nach dem Fleisch wandelt. Er ist unmündig und bleibt sozusagen ein kleines Kind in Christus. Er ist ein Unmündiger. Er kann nur Milch vertragen. Er hat den Geist Gottes empfangen, er ist aus Gott geboren, aber er wandelt im Fleisch. Er wandelt so, wie alle Welt wandelt. Er wandelt so, wie sein Nachbar, er wandelt so, wie seine Arbeitskollegen, die alle den Geist Gottes nicht haben. Er wandelt genauso. Und er hat auch ständig Umgang mit denen. Sag ihm, mit wem du umgehst. Gell? Umgang mit denen. Der natürliche Mensch kann gelehrt, freundlich, beredsam, begeisternd sein. Wir haben am Donnerstag beim geistlichen Austausch, der Johannes, glaube ich, hat es so nebenbei bemerkt, das, was du von weltlichen Menschen hörst, und es ist wirklich weise, das ist immer aus dem Wort Gottes, und das stimmt. Das, was der natürliche Mensch an Weisheit hat, das jeden wirklich sofort überzeugt. Das ist aus Gottes Wort. Das ist aus Gottes Wort. Der natürliche Mensch kann gelehrt, freundlich. Die Heike hat mir gestern erzählt, die hört hin und wieder so einen Psychologen und der sagt dann, vielleicht ohne, dass er es wollte oder so, aber dass ein Mann Vater und Mutter verlässt und mit seiner Frau eins wird. Und wenn er das nicht gemacht hat, wenn er diesen Akt nicht vollzogen hat, das Männchen, sagt der Psychologe dann lassen stehen, weil dann funktioniert es nicht. Er muss sich abgenabelt haben von seiner Mama, sonst haut es nicht hin. Und das ist so eine Weisheit eines Psychologen, aber die hat er aus der Schrift, aus der Heiligen Schrift. Wirkliche, fundamentale Weisheiten, die der Mensch von sich gibt, das sind immer aus dem Wort Gottes. Das habe ich mein ganzes Leben lang auch so erlebt. Der natürliche Mensch kann gelehrt, freundlich, beredsam, begeisternd sein. Aber der geistliche Inhalt der Schrift ist ihm weitgehendst oder sogar völlig verborgen. Und der fleischliche Gläubige kann nur die einfachsten Wahrheiten, das heißt Milch, aufnehmen. Hier haben wir dieses griechische Wort Sarkikos, griechisch fleischlich, leiblich. Also, was der natürliche Mensch an Fähigkeiten hat. Er ist ein Sarkikos, ein Fleischkopf. 1. Korinther 3,3, denn ihr seid noch fleischlich, und da verwendet er Sarkikos, der Paulus. Sarkikos ist für diejenigen, die sagen, ich bin ein Kind Gottes, wandeln aber im Fleisch, ja? Die Unmündigen in Christus. Und zu denen sagt er, denn ihr seid noch fleischlich, Sarkikos, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise, sehen wir es, nach Menschenweise, nicht nach Gottesweise. Wir können nach Menschenweise wandeln, obwohl wir Kinder Gottes sind. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, die Warnung ist ja nicht umsonst. Im Römer 12 hat uns der Christian heute vorgelesen. Die letzte Gruppe, die Sarkikos, sind diejenigen Gläubigen, die immer erwarten, dass sich Gott so offenbart, dass sie ihn mit ihren Augen sehen oder mit ihren Ohren hören können. Oder jemand hat mir mal gesagt, wo sie mit mir telefoniert haben, ich war im Auto unterwegs, plötzlich war so ein lieblicher Duft im Auto, da wusste, das ist vom Geist Gottes. So ein Schmarrn. Ja? Riechen. Als würde sich Gott durch Geruch mitteilen. Ja, du kannst also den Menschen alles vorgaukeln. Die nehmen alles. Hauptsache mit den natürlichen Sinnen wahrzunehmen. Bloß nicht im Glauben. Bloß nicht im Glauben. Und da haben wir es. Wir werden gleich sehen, ohne Glauben ist es unmöglich, von Gott etwas zu empfangen. Unmöglich, ihm zu gefallen. Unmöglich. Der Glaube ist genau das Gegenteil vom Schauen. Weil wenn ich schon sehe, brauche ich keine Hoffnung mehr und keinen Glauben mehr. Ich sehe es ja. Ich hoffe und ich glaube, dass der Adnan heute dabei ist. Ja, du Depp, da hockt er doch. Ja, aber wenn er hier, jetzt glaube ich es. Er hat doch vorhin gesagt, er kommt. Er ist um 11.36 Uhr, wird er in der ersten Reihe sitzen. Ja, jetzt muss ich es glauben. Aber wenn er schon da hockt, muss ich nichts mehr glauben. Aber die wollen glauben, wenn er da hockt. Jetzt glaube ich es, dass er da hockt. Ja, jetzt brauchst du es nicht mehr glauben. Sie wollen also durch das Schauen glauben und nicht durch das Hören der Verkündigung oder Lesen des Wortes Gottes. Weil die Frage ist ja, wie kommen wir zum Glauben, Geschwister? Ich stelle das jetzt mal in den Raum. Wie kommen wir zum Glauben? Wie bist du zum Glauben gekommen? Wie bin ich zum Glauben gekommen? Wie kommen wir zum Glauben? Überleg mal. Deshalb funktioniert auch das religiöse Marketing so gut und zieht die Massen an, weil sie genau das verstanden haben. Der Teufel beobachtet die Menschen und hat genau verstanden, was der natürliche Mensch möchte. Er möchte was sehen, hören, riechen, schmecken oder tasten. Schau mal, wenn die nach Lourdes pilgern, Maria-Erscheinungen haben, das mögen die Menschen. Und dann beten sie die Mutter Gottes an. Wie geschickt der Teufel die Menschen verführt. Und dann ist mir Maria erschienen und hat mir Folgendes gesagt. Und dann ist einer aus dem Jenseits zurückgekommen und hat Folgendes, der hat ein Buch geschrieben. Und dann haben sie den jungen Burschen mal gefragt. Und dann hat er gesagt, ja, der Papa hat gesagt, ich soll das behaupten. Das hat er alles erfunden. Der Papa hat mir gesagt, was ich schreiben soll. Hat alles nicht gestimmt. Nahtoderfahrung eines jungen Burschen. Der hat alles erfunden. Und die Menschen, die waren, die haben das Buch gekauft zu Tausenden.
Botschaft aus dem Jenseits. Ja, Hauptsache mystisch. Und der Teufel weiß das. Und so verführt er die Menschen. Die Menschen, der natürliche Mensch, der den Geist Gottes nicht hat, der will immer was wahrnehmen durch seine Sinne, verstehen wir? Weil wir nehmen ja durch den Geist Gottes wahr. Weil der Geist Gottes weiß, nur der Geist Gottes weiß, was in Gott ist. Und nur durch den Geist Gottes nehmen wir Gott wahr. Der natürliche Mensch nicht. Was nimmt er als Ersatz? Mit seinen Sinnen möchte er was wahrnehmen. Ja. Und dann ist er verführt. Deshalb funktioniert das religiöse Marketing so gut und zieht die Massen an. Ja, da hinten, der Heilige Geist zeigt mir gerade da hinten, der Bernhard, der hat Rückenschmerzen. Bernhard, komm her, ich leg dir die Hände auf, der Heilige Geist möchte dich jetzt heilen. Ja, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Ha, ist ja ganz klar. Und zieht die Massen an, weil sie genau das verstanden haben, dass sie den natürlichen Menschen oder den fleischlichen Gläubigen immer etwas bieten müssen, das die sehen können, wahrnehmen können, mit ihren fünf Sinnen. Seien es Zeichen oder Schauwunder, angebliche Wunderheilungen oder sogar Jesuserscheinungen oder Marienerscheinungen und so weiter. Ja, wir beten ja. Die katholische Kirche hat das eingeführt zur Mutter Gottes. Wir beten zu allen Heiligen. Ich weiß nicht gut, ich bin im katholischen Haus aufgewachsen. Und da haben wir alle Heiligen angerufen. Wenn ein starkes Gewitter war, haben wir einen Heiligen gehabt. Und wenn dies war, haben wir Heilige gehabt. Und da haben wir immer zu den Heiligen gebetet. Ich bin so aufgewachsen. Immer was für die Sinne. Irgendwas Mystisches. Im Unterschied zum natürlichen Menschen, der die Dinge nur äußerlich mit seinen Sinnen wahrnehmen kann, nämlich Dinge, die sichtbar und damit zeitlich sind. Und jetzt sei hochkonzentriert. Dinge, die sichtbar und damit zeitlich sind, kann der geistliche Mensch die Dinge wahrnehmen, die ihm vom Geist Gottes vermittelt werden. Das sind Dinge, die ewig sind. Und unsichtbar sind. Also alles, was ewig ist, ist unsichtbar. Ja, das hast du jetzt gerade ausgedacht, Reinhold. Wo steht denn das? Wir glauben nur, was da in der Bibel steht. Sehr gut, sehr gut. Bin ich absolut dafür. 2. Korinther 4, 18. Da habe ich ja nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Verstehen wir, Geschwister, wo der Unterschied ist? Die ewigen Dinge, die sind nicht sichtbar. Aber der Mensch möchte immer was Sichtbares. Aber das ist nicht geistlich, das ist fleischlich. Die ewigen Dinge sind unsichtbar. Die zeitlichen Dinge, die sind sichtbar. Alles, was du siehst, ist zeitlich, vergeht. Was du nicht siehst, das ist ewig. Und das musst du im Glauben ergreifen. Und diesen Glauben kann kein Mensch aus sich heraus entwickeln. Keiner. Keiner. Sogar den Vers habe ich jetzt vermisst, weiß nicht warum, habe ich den gelöscht. Aber jedenfalls heißt es, ich habe am Anfang gesagt, nicht einmal das kann der Mensch erfassen, an der Schöpfung den Schöpfer zu erkennen. Weil da sagt die Schrift, nur aus Glauben erkennen wir, dass alles, was ist, aus nichts geworden ist durch das Wort Gottes. Der natürliche Mensch tatsächlich, er kann an der Schöpfung den Schöpfer nicht erkennen, weil er es nur im Glauben erkennen kann. Weil die Schrift sagt uns, nur im Glauben erkennen wir, dass das Sichtbare aus Unsichtbarem geworden ist durch das Wort Gottes. Selbst an der Schöpfung kann der natürliche Mensch nicht wahrnehmen, dass es einen Schöpfer gibt. So blöd ist er, dann kommt er auf einen Urknall. Der Mensch, haben wir festgestellt, hat drei Eigenschaften. Er ist dumm, er ist böse und er ist gierig. Ah, der Humanist nicht. Ja, warte mal, ja, bis der Kuchen kleiner wird. Dann schaust du mal, da werden die Messer gewetzt, gell? Dumm, böse und gierig. Das ist der Mensch. Das kannst du kultivieren und als Political Correctness verbergen. Ja? Aber es ist doch drin. Und wenn es eng wird, ja, dann ist Hauen und Stechen. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Und das Unsichtbare ist ewig. Jetzt kommen wir zum geistlichen Menschen. Damit hat Gott in seiner Weisheit ganz klar eine Grenze gesetzt, sodass der natürliche Mensch der Gott ablehnt und nur sich selbst liebt und sich selbst verwirklichen will, möglichst mit der Hilfe Gottes, dass der nichts von Gott vernehmen kann. Er kann nichts von Gott vernehmen. Gott lässt sich nicht als Genie missbrauchen. Verstehen wir? Die Schrift sagt doch ganz klar, du gehörst dir nicht mehr selbst. Ich gehöre mir nicht mehr selbst. Wir sind von Gott erkauft. Wir gehören Gott. Wir leben für Gott und nicht Gott für uns. Natürlich versorgt uns Gott. Macht euch keine Sorgen. Gott versorgt uns. Aber das Hauptprojekt haben wir verstanden heute. Gell? Das Hauptprojekt mit dir ist und mit mir ist, unser Wesen zu verändern. Unser Wesen, unseren Charakter zu verändern. Dass wir dem erstgeborenen Sohn immer ähnlicher werden. Weil Gott möchte mit uns in der Ewigkeit auskommen können. Die Ewigkeit verbringen. Und es geht mit unserem Charakter der Finsternis nicht. Das geht nicht mit unserer Gier, mit unserer Dummheit und Bosheit. Das geht nicht. Wir müssen unser Wesen verändern. Und wir müssen diese Dummheit, die Bosheit und die Gier im Tod halten. Unsere alte Natur im Tod halten und im Geist wandeln. In Liebe. Liebet eure Feinde. Das ist sowas von konträr. Ja, in der Welt heißt es, alles, was du dem anderen nimmst, das hast du. Und das Gottesgesetz ist konträr. Gib, so wird dir von neuem gegeben werden. Das ist genau das Gegenteil. Der geistliche Mensch, der gibt Liebe, bis diese Liebe den Stänkerer und den Quertreiber und den Mopper in die Knie zwingt. Die Liebe, nicht das Zurückschlagen. Die Liebe zwingt ihn in die Knie. Die Liebe besiegt ihn. Aber das kann der natürliche Mensch nicht. Der kann nur zurückschlagen. Er hat keine andere Möglichkeit. Der geistliche Mensch kann ihn in die Knie lieben. Dies geht sogar so weit, dass der Mensch, obwohl er einen Verstand von Gott bekommen hat, jetzt kommt's, ich habe es doch nicht gelöscht, an der Schöpfung nicht mehr erkennen kann, dass es einen Schöpfer geben muss. Schau mir den Vers an. Hebräer 11, 3, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Sehen wir das, Geschwister? Selbst an der Schöpfung erkennen wir den Schöpfer nicht, es sei denn, Gott gäbe uns die Gnade des Glaubens. Wir können es nicht erkennen. Wenn der natürliche Mensch, ob er Physiker ist oder egal was, er kann es nicht erkennen. Weil er es nur durch Glauben erkennen kann. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Der natürliche Mensch, hör auf, ihn überzeugen zu wollen, dass die Schöpfung einen Schöpfer hat. Wenn er kein geistlicher Mensch ist, er wird es nicht glauben können. Er kann es nicht annehmen. Wir haben am Freitag nach der Sauna, Adnan, einen jungen Mann, habe ich spontan ihn gefragt, ich wollte nicht fragen, glaubst du an Gott? Ich habe ihn was anderes gefragt. Ich habe gesagt, du, wie ist diese Welt entstanden? Was glaubst du? Wie kommen Sie jetzt auf diese Frage? Ich habe mit du angesprochen. Wie kommen Sie jetzt auf diese Frage? Ich habe gesagt, einfach, was glaubst du? Glaubst du an Gott oder nicht? Ich bin Atheist. Bist du Moslem? Weil er hat ausgeschaut wie ein Moslem. Bist du Moslem? Nein, ich bin Atheist. Ja, er ist Atheist. Und er beschäftigt sich mit dem Thema überhaupt gar nicht. Und wenn du ihm sagst, du, diese Welt ist aus Gottes Wort, Gott hat diese Welt in Existenz gesprochen, das kann er nicht glauben, er kann es nicht glauben. Vergebliche Liebesmühe. Und wenn du ihn fragst, wenn du irgendeinen Menschen fragst, du, diese Welt, wie ist diese Welt entstanden? Und dann merkst du sofort, ob er ein Geistlicher ist oder ein Fleischkopf ist. Sofort. An der Schöpfung. Den Schöpfer nicht zu erkennen, bedeutet, du bist ein Fleischkopf. Ja. Damit ist klar, du brauchst gar nicht mehr fragen, glaubst du an Gott. Du brauchst nur fragen, wie ist diese Welt entstanden. Dann weißt du alles. Ja. Damit ist klar, dass sogar dafür bereits Glaube nötig ist. Und wir wissen ja, dass der Glaube eine Gnadengabe Gottes ist. Also kann der natürliche Mensch nur dann den Schöpfer anhand der Schöpfung erkennen, indem ihm Gott die Gnadengabe des Glaubens schenkt. Nicht einmal an der Schöpfung kann der Mensch den Schöpfer erkennen. Wie traurig, Geschwister, oder? Wie traurig. Ich kann nichts anderes sagen. Jeder weiß, dass wenn da ein Radl steht, ein Fahrradl steht, das hat einer gebaut. Aber diese Welt und der Mensch ist von selber geworden. Ja. Warum? Weil Gott den Menschen und sein Herz ganz genau kennt und deshalb seine Gnade nur demjenigen erteilt, der diese Gnade auch entsprechend annehmen und Gott die Ehre geben wird. Gott lässt sich nur von dem erkennen, dessen Herz in Ordnung ist. Und wie erkennt es Gott? Weil er die Zukunft kennt. Die Schrift sagt uns, dass durch den Sündenfall der Mensch ganz und gar verdorben ist und sein Verstand verfinstert und damit für geistliche Dinge untauglich wurde. Epheser 4,18. Sie sind verfinstert am Verstand. Sehen wir das? Der Mensch ist blöd. Er ist verfinstert am Verstand. Für geistliche Dinge. Der Mensch ist unglaublich clever, weil der Teufel clever ist. Aber im Bereich der geistlichen Dinge, der ewigen Dinge, ist er blöd. Verfinsterter Verstand. Fremd dem Leben Gottes. Was der Mensch heute alles, wenn ich nach oben schaue und sehe die Flugzeuge fliegen, was der Mensch alles fertigbringt, das ist faszinierend. Aber für die ewigen, für die geistlichen Dinge, ist der Mensch blöd. Er ist verfinstert am Verstand. Wir können bezüglich der wirklichen, wahren, letzten Dinge, bezüglich der Wirklichkeit, von noch so cleveren Menschen nichts lernen. Verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Warum? Wegen der Verstockung ihres Herzens. Gott schaut auf das Herz. Wegen der Verstockung ihres Herzens. Gott kennt dein Herz, mein Herz. Er weiß, wie du mit seiner Gnade umgehen wirst. Dankbar annehmen oder mit Füßen treten. Sehen wir es, weil ihr Herz verstockt ist, ist ihr Verstand verfinstert. Und sie verfallen in Unwissenheit. Gott gibt sich nicht zu erkennen, den Menschen, deren Herz verstockt ist. Und sie können es nicht erkennen. Also hör auf, ihm Gott beweisen zu wollen. Hör auf damit. A, kannst du Gott nicht beweisen? Und B, sagen diese Menschen, das habe ich erlebt, der sagt, Reinhold, wenn das alles wahr wäre, ich mag nicht glauben. Auch wenn es stimmen würde, ich mag nicht. Ja, dann musst du endgültig erkennen, um was es geht. Der geistliche Mensch, das heißt der Mensch, der göttlicher Natur teilhaftig wurde, indem er den Geist Gottes empfing, kann geistliche Dinge erkennen. Er ist ein Geistlicher. Ich weiß noch, als Knabe haben wir einen geistlichen Rat gehabt, als Religionslehrer. Der war nicht nur Pfarrer, der war geistlicher Rat. Gell? Geistlicher Rat. Da haben wir immer die Maikäfer mit in die Schulklasse genommen und denen den Kopf abzwickt und dann fliegen lassen. Also, was wir da veranstaltet haben mit unserem Geist, der war schon sehr gebrechlich. Und da haben wir den natürlich, wir waren also grausam als Kinder. Er ist ein Geistlicher, wenn und soweit er im Geist wandelt und nicht im Fleisch. Galater 5,16, ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Sehen wir das? Der Mensch ist gierig. Die Begierde des Fleisches. Der Mensch ist gierig. Er hat einen verfinsterten Verstand, er ist blöd und er ist böse. Weil nur Gott die Liebe ist. Römer 8,5, denn die nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Also, was des Geistes ist, ist unsichtbar. Das erfasst du im Glauben an Gott und sein Wort, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und du erwartest nicht, dass Gott sich über deine fünf Sinne, deinem natürlichen Menschen, deinem Fleischkopf mitteilt. Das sind die Unmündigen oder Ungläubigen, die wollen immer was sehen. Du brauchst nichts sehen. Mit dem Herzen glaubt man. Du empfängst mit deinem Herzen, mit deinem Geist die Wahrheit oder eben nicht. Jetzt muss ich mich besputen, damit wir das noch beweisen können, dass diese Schauwunder nicht wirklich zum Glauben führen. Römer 8,12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Also wenn du für deine fünf Sinne was wahrnehmen möchtest, wenn du im Fleisch wandelst, wirst du sterben, geistlich, auf ewig. Aber wenn du die Handlungen des Leibes tötest, so wirst du leben. Ewiges Leben. Und weiter lesen wir 1. Korinther 2,10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und weiter lesen wir dazu, dass der geistliche Mensch unterscheiden und alles, was geistlich ist, erkennen kann. Ich habe euch gestern aus der neuen Genfer Übersetzung im WhatsApp-Post diese herrliche Schriftstelle geliefert. 1. Korinther 2,14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Meine Torheit, den haben wir schon gehabt, den Vers, aber der Geistliche dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemandem beurteilt. Von niemandem, der den Geist Gottes nicht hat. Das müssen wir im Zusammenhang lesen, haben wir vom vorletzten geistlichen Austausch die Diskussion gehabt. Von niemandem, der den Geist Gottes nicht hat, der kann das nicht beurteilen, was du sagst oder wer du bist. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte? Wir aber haben Christi Sinn. Weil dann könnte man sagen, was beurteilst du mich? Du bist Ältester und du ermahnst mich. Du kannst mich gar nicht ermahnen. Ja? Er selbst wird von niemandem beurteilt. Ja, du musst es im Zusammenhang lesen. Von jemandem, der den Geist Gottes nicht hat. Der kann dich nicht beurteilen als Geistlichen. Ja. Nur wer durch den Geist Gottes geleitet ist und im Geist lebt, ist ein Kind Gottes. Römer 8,14, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Durch den Geist Gottes geleitet werden, die nicht im Schauen wandeln, nicht mit den natürlichen Sinnen wahrnehmen wollen. Die sind Kinder Gottes, die anderen nicht. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem Rufen, aber Vater. Wir haben eine intime Beziehung zu unserem Vater im Himmel. Und es geht nur in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Alles andere führt nicht dahin. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wie kannst du sicher sein? Weil es der Geist deinem Geist bezeugt. Der Geist Gottes deinem Geist bezeugt. Das macht dich sicher. Wen aber Kinder, so auch Erben, wir sind Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mit verherrlicht werden. Nicht der neue König von England, der Charles, ist dein Vater, sondern Gott ist dein Vater. Und wie viel höher ist deine Sohnschaft, deine Kindschaft? Und wie viel höher? So, wir kommen zum Schluss. In 7 Minuten haben wir noch, die packen wir. Zunächst einmal, unerschütterlicher Glaube. Zunächst einmal müssen wir erkennen, dass der Glaube die absolute und einzige Voraussetzung ist, um Gott wahrzunehmen, seinen Ratschluss zu erkennen und Gott wohlzugefallen. Hebräer 11,6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Im Glauben nahen wir uns Gott. Nun müssen wir noch wissen, wie dieser Glaube entsteht. Obwohl viele meinen, dass der Glaube dadurch entstehen würde, indem wir etwas sehen können, nämlich durch Zeichen und Wunder, sagt die Heilige Schrift etwas ganz anderes. Römer 10,17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Woher kommt unser Glaube? Woher kommt unser Glaube? Woher kommt unser Glaube? Aus dem Wort Gottes, aus dem Hören des Wortes Gottes, aus dem Lesen des Wortes Gottes, aus dem Hören des Wortes Gottes. Es gibt keine andere Grundlage, um Glaube zu empfangen, sondern nur durch das Wort Gottes. Und wir lesen, Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Also Gott hat dir ein gewisses Maß an Glauben zugeteilt. Weil alles, was von Gott ist, musst du im Glauben von Gott empfangen. Und für das, was Gott dir geben möchte, gibt er dir das Maß des Glaubens. Und du kannst diesen Glauben kultivieren, entwickeln, indem du Gemeinschaft im Heiligen Geist hast und mit dem Wort Gottes hast. Das ist deine Verantwortung. Fazit, 2. Korinther 5,7, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Sehen wir das? Also hör auf mit den ganzen mystischen Erscheinungen und so weiter, ob Marienerscheinungen, ob Jesuserscheinungen, egal was, hör auf, das ist nicht von Gott. Das ist nicht von Gott.
Ja, aber dem Paulus ist er erschienen. Und dem Johannes ist er erschienen. Ja, wenn du so einen fundamentalen Auftrag wie von Paulus erhalten würdest, wenn noch irgendetwas fehlen würde am Wort Gottes und Gott müsste dich in den Himmel holen, dann kann es sein, dass Jesus dir erscheint und dich stärkt. Wenn dein Schiff dann Schiffbruch erleidet und das Hauptmann den Soldaten sagt, bring die Gefangenen um, dann kann es sein, dass der Herr Jesus so gnädig ist und dir in der Nacht erscheint in einer Vision und sagt, Johannes, mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir. Ja, aber solange du sowas von Gott nicht hast, und sowas gibt es heute nicht mehr, weil wir haben alles von Gott empfangen, sowas ist nicht mehr nötig. Es sind auch keine begleitenden Zeichen und Wunder mehr nötig, dass jeder weiß, das ist jetzt von Gott, weil die Bibel ist ja noch nicht vorgelegen. Wie hätten sie es denn unterscheiden sollen? Dann hat Gott es durch Zeichen und Wunder begleitet. Heute begleitet Gott nicht mehr durch Zeichen und Wunder. Aber heute erlaubt Gott dem Teufel, Zeichen und Wunder zu wirken. Lügenhafte Zeichen und Wunder. Alles, was heute Zeichen und Wunder passiert, ich sage dir, nach meinem heutigen Erkenntnisstand, ist aus dem Geist der Finsternis gewirkt. Alles, was Zeichen und Wunder sind heute. Und wir sehen, wenn der Antichrist kommt, dann wird es explodieren. Wenn die Gemeinde weg ist, dann wird die Bosheit überhand nehmen. Und dann kommt die Stunde der Versuchung durch den Antichristen, der die Menschen versuchen wird in einer Art und Weise wie noch nie in der Menschheitsgeschichte. Und dann erlaubt ihm Gott, dass dieser Antichrist dann Feuer vom Himmel herunterholen kann. Wie damals Elia. Damals haben die auf dem Karmel dadurch unterscheiden können, wer der wahre Gott ist und wer ein Schlawiner ist. Und das erlaubt dann Gott. Damit diejenigen, die keine Liebe zur Wahrheit haben, verführt werden. Extra schickt Gott den Geist des Irrwahns, des Irrglaubens. Extra für diejenigen Menschen, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. So, also alles, was du heute an Zeichen und Wunder hast, geh mal davon aus, das ist vom Geist der Finsternis gewirkt, nicht vom Geist Gottes. So kannst du ganz pauschal schon einmal die erste Prüfung machen. Weil alles, was Gott uns mitteilt, teilt er uns durch seinen Geist und durch sein Wort mit. Und nichts anderes. Stimmt's, Adnan? Amen. Alles beginnt mit dem Glauben, auch und insbesondere unsere Rechtfertigung und in der Folge davon Frieden mit Gott. Jetzt werde ich 2 Minuten überziehen. Ist das erlaubt? Ja. Wer gibt mir 2 Minuten? 2, 4, 6, 8? 10? Danke, das reicht. 10 Minuten, das reicht. Das merkst du, gell? So schnell kann man das ausnutzen. Gell? Diese Gütigkeit. Römer 5,1, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nun wollen wir uns nur 2 Schriftstellen anschauen, dann bin ich fertig. Einige Schriftstellen, genau 2, anschauen, die eindeutig belegen, dass das, was wir heute empfangen haben vom Geist Gottes, dass das die Wahrheit ist. Dass der Mensch eben nicht durch Zeichen und Wunder und übernatürliche mystische Ereignisse zum Glauben kommt. Johannes 12, 37. Ja, da gibt es ja welche, die sagen, da steht's doch. Weil Jesus so viele Zeichen getan hat, glaubten sie an ihn. Da steht's doch. Ja, aber der Herr Jesus erklärt an anderer Stelle, wie lange sie geglaubt haben. Nämlich so lange, bis sie wieder Hunger gehabt haben. Dann haben sie, bis sie ihre Bäuche wieder füllen wollten. Und Jesus nicht mehr da war, dann haben sie nichts mehr geglaubt. Da sagt der Herr Jesus, beziehungsweise im Johannes 12, 37 lesen wir, was der Johannes berichtet über den Herrn Jesus, der Apostel Johannes. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Sehen wir das? Also durch Zeichen, Wunderheilungen, Totenauferstehungen, Jesuserscheinungen, glauben die Menschen nicht, glaubten sie nicht, weil der Glaube eine Gnadengabe Gottes ist. Und wem gibt Gott diese Gnadengabe? Diejenigen, die er berufen und auserwählt hat, die kein verstocktes Herz haben, denen gibt er den Glauben. Das ist eine Gnadengabe von Gott. Nicht durch Zeichen und Bäuche füllen und Marienerscheinungen,
Nichts. Durch Zeichen glaubt der Mensch nicht. Und jetzt kommt dann noch eine ganz eindrückliche Schriftstelle, dann sind wir fertig. Der Herr Jesus erzählt noch eine eindrückliche Begebenheit. Übrigens, das ist kein Gleichnis. Warum ist es kein Gleichnis? Es ist eine Begebenheit, eine Geschichte. Warum? Weil der Herr Jesus Namen erwähnt. In einem Gleichnis werden nie natürliche Menschen erwähnt, nie Personen erwähnt. Aber hier redet er vom Vater Abraham, von Lazarus, der gestorben ist, von dem Reichen. Er nennt hier Namen. Das ist kein Gleichnis, bitteschön. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Jesus gibt uns ganz kurz einen Einblick in den Hades, ins Totenreich. Und jetzt schauen wir her, Lukas 16. Also, Herr Jesus erzählt noch eine eindrückliche Begebenheit, die eindeutig belegt, dass derjenige Mensch, der den Schriften nicht glaubt, auch nicht glauben wird, wenn einer von den Toten auferstehen und zu ihm kommen und Zeugnis geben würde. So, und wir schauen uns die an. Lukas 16, 27. Ich habe da im Wort der Woche, habe es ausführlich dargelegt, hier habe ich es verkürzt. Aber das reicht. Er sprach aber, der Reiche stirbt, kommt in Hades. Lazarus stirbt, der vor dem, der Tür des Reichen gelegen ist. Der Reiche hat ihm nichts gegeben, nur das, was übrig geblieben ist, vom Tisch runtergefallen ist, die Krümel, die hat er haben dürfen, die Hunde haben seine Geschwüre geleckt. Der Reiche hat ihm nicht geholfen. Und jetzt wird der arme Lazarus, von den Engeln in den Schoß Abrahams getragen, sagt Jesus. Und der Reiche stirbt und kommt ins Totenreich. Schon mal der Weg dorthin, schon mal total different. Gell? Er sprach aber, dieser Reiche, ist ein Diskurs entstanden? Und dann sagt der Reiche, ich bitte dich nun, Vater Abraham, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, den Lazarus. Denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Der Lazarus war am Ort des Trostes im Schoß Abrahams und der Reiche war am Ort der Qual. Im Totenreich war zwei Bereiche, Ort des Trostes, bis das Opfer Jesu Christi vollbracht ist. Und dann da hat der Herr Jesus diese Seelen mit in den Himmel genommen. Vorher ging es nicht, aber die waren am Ort des Trostes, auch im Hades. Im Scheol, sagt Hebräisch, im Hades Griechisch. Auch aber am Ort des Trostes, die verstorbenen Seelen, die Gläubigen. Aber hier die Ungläubigen, das ist der Ort der Qual. Der Herr Jesus nennt es Ort der Qual, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, also er meint die Schriften. Mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Hier spricht der Herr Jesus. Also, Geschwister, da haben wir den endgültigen Beweis, dass der ganze Hokuspokus den Menschen nicht zum Glauben führt. Und das dürfen wir getrost abhaken, als von der Finsternis initiiert. So, zum Schluss, wir verkündigen Christus, das Geheimnis des Christus, das Gott uns offenbart. Was verkündigen wir? Wie verkündigen wir? Ja, durch Zeichen und Wunder? Nein. Schauen wir her, wie wir verkündigen. Kolosser 1, 26. Das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war. Jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden. Wir verkündigen ein Geheimnis, das Geheimnis des Christus. Ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, der Geist der Sohnschaft, Christus in uns. Und darum möchte der Vater uns im Wesen, im Charakter, ihm immer ähnlicher machen, weil den Geist Christi haben wir schon. Das Wesen Christi ist schon in uns. 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, so ist eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Den Leib haben wir noch, aber der Geist ist schon in uns. Ihn verkündigen wir. Also was machen wir? Wir verkündigen Christus. Paulus sagt, unter euch habe ich nur eines gewusst, Christus und ihn als gekreuzigt, nichts anderes.
Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und die letzten Verse jetzt. Damit ihre Herzen getröstet werden, Kolosser 2,2, damit ihre Herzen getröstet werden. Warum brauchen unsere Herzen Trost? Ja, weil wir in mancherlei Prüfungen und Herausforderungen sind. Wir brauchen Trost. Und das Wort Gottes tröstet uns, der Geist tröstet uns. Die Gemeinschaft der Heiligen, da erfahren wir Trost, Ermutigung, Ermahnung. Damit ihre Herzen getröstet werden, weil wir sind in einer verdorbenen, verlorenen Welt. Und da gibt es Herausforderungen. Und wir brauchen Trost. Vereinigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn du Weisheit möchtest, dann studier Christus. Hör doch auf, irgendwelche weisen Menschen dieser Welt zu hören. Dann hör auf Gott. Dort ist die ganze Weisheit. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und wenn Gott mit dir diesen Plan hat, wenn du ein Kind Gottes bist und er weiß ganz genau, was er mit dir vorhat, du kannst dir 1000 Vermögensberater engagieren. Du wirst nicht reich werden, weil Gott es nicht erlaubt. Du kannst gerade machen, was du möchtest. Wenn Gott dir erlaubt, dass er dir viel anvertraut, dann deswegen, weil du ein Sämann bist, weil du den Samen nicht selber frisst. Weil du es weitergibst, weil du es verwaltest im Sinne Gottes. Glaub doch nicht, wenn du ein Kind Gottes bist, dass Gott dir Reichtum erlaubt, wenn er was anderes mit dir vorhat. Du wirst den Reichtum nicht erwerben, weil er mit dir was anderes vorhat. Hör doch auf, lass doch Gott dein Leben bestimmen. Du bist doch ein Kind Gottes. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn du wirklich Weisheit möchtest, geh zu Gott, geh in sein Wort. Hab Gemeinschaft im Heiligen Geist. Und jetzt zum Schluss noch, seht zu, dass niemand euch einfange durch Philosophie und leeren Betrug, nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Amen. Amen. Sauber überzogen. Aber Geschwister, ich glaube, das war eine wichtige Botschaft, die uns Gott erlaubt hat und auf unsere Herzen gelegt hat. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns so viel Weisheit schenkst, dass du so viel Geduld mit uns hast und dass du uns immer leitest und führst durch deinen Heiligen Geist. Amen. Auf Wiedersehen und bis nächsten Sonntag. Servus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft der Gemeinde Jesu Christi. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Gnade und Frieden.